House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen, kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Und in dieser Folge lernt ihr die bessere Podcast-Hälfte, die versteckt hinter der Technik meistens ist, Sebastian Schmidt, besser kennen. Sebastian ist Nature Coach, Wolfsbeauftragter, Fotograf, hat den Dalai Lama persönlich schon getroffen. Und was wir alles vom Wald lernen können, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er von seinem Jet-Set-Fotografenleben in die Natur gekommen ist, das erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß! Lieber Sebastian.
Liebe Sandra.
Ich habe mich 0,0 vorbereitet, weil ich dachte, ich brauche das nicht, weil wir ja schon so lange befreundet sind und diesen Podcast auch zusammen produzieren. Tatsächlich ist das jetzt der wievielte Versuch vom Anfang des Podcasts?
Also offiziell der dritte, ich glaube, es ist der 16.
Und wir haben uns ja vorher auch ein bisschen unterhalten und also wir haben uns sogar ein paar Jahre vorher unterhalten. Und ich finde, du hast so einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Du kannst ja hier nicht nur den ganzen Technikkram, mit dem ich mich überhaupt nicht befassen möchte und auch nicht kann, regeln, sondern du bist ja auch noch Volkswirt, vielleicht kein Diplomierter, aber du hast es studiert. Du bist Fotograf, du bist Nature Coach. Du machst Waldbaden. Du bist also so vieles. Wie würdest du dich denn so in 10 Worten beschreiben oder in einem Satz?
Das ist jetzt gemein. Ich bin auch nicht vorbereitet, um das jetzt in einem Satz zu beschreiben. Also ich glaube, ich bin ein begeisterter Draußengänger mit Lust am Fotografieren.
Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich finde, du hast mir ja schon ganz viele Geschichten von dem Fotografieren erzählt. Und wir machen ja auch, du machst ja zum Beispiel meine Social-Media-Fotos für meinen Instagram-Account. Und ich finde das so spannend, dass du vom VWL-Hörsaal ohne jegliche Kameraerfahrung zum Beispiel LLQJ fotografiert hast. Ist das richtig?
Das ist richtig. Das war der erste. Ja, das frage ich mich auch heutzutage immer noch. Das ist tatsächlich der erste, den ich fotografieren durfte und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich bin da über ein Praktikum bei East West, damals East West Records, jetzt Teldec Records, drangekommen. Und ich habe dann einfach losgelegt, habe es einfach probiert und habe mich über die Jahre da reingewurschtelt. Habe gleich von Anfang an gemerkt, dass das ein tolles Thema ist, Musiker zu fotografieren. Die lustigsten Charaktere, die nervigsten Charaktere, aber immer, immer spannend. Ja, und
apropos lustigste Charaktere. Du hast mir ja zum Beispiel auch erzählt, dass du dir mit Michael Hutchins, wie hieß er nochmal?
Michael Hutchins.
Der Sänger von Innocence.
Ja, genau.
Jetzt alle, die unter 40 sind,
wahrscheinlich googelt ihn. Es lohnt sich.
Wirklich geile Band. Mit denen hast du dir
Suicide
zum Beispiel
Blonde.
Die 10, ja, ist ganz toll. Und du hast ja die Zehennägel mit ihm schwarz lackiert?
Ja.
Oder die Fingernägel?
Und nee, wir waren alle bei den Zehennägeln.
Und was war, ich habe was mit einer Hotelzimmer-Suite gehört?
Das war bei unserem ersten Kennenlernen, ehrlich gesagt, darum kam es wahrscheinlich auch zu den Zehennägeln, dass er reinkam, ich hatte meine Fotoausrüstung schon aufgebaut und wollte freudestrahlend ihn begrüßen und rannte auf ihn zu. In der einen Hand meine Kamera, in der anderen Tasse Kaffee und stellte dann fest, dass meine Kamera leider mit einem Kabel noch an meinem Blitzkopf verbunden war, den ich dann umgerissen habe. Mhm. Und um diesen Blitzkopf zu retten, habe ich den Kaffee an die Wand geworfen. habe den Blitzkopf auch tatsächlich noch aufgefangen und er war sehr beeindruckt, weil er meinte, oh wow, that's rock'n'roll. Und damit war das ein Beginn einer netten Freundschaft.
Ja, war das, darf ich das fragen, möchtest du darüber reden? Wie war es dann, als er sich umgebracht hat? Wie hast du davon erfahren?
Tatsächlich,
wir steigen direkt mal mit den
mit den fröhlichen Fragen, Themen fröhlichen ein, genau, Themen. Mord und Totschlag. Über die Presse habe ich es erfahren und es war schon echt, ich war schon betroffen. Also ich war ja nicht ein wirklicher Freund, aber befreundet. Ich habe ihn ein paar Mal fotografiert und war ein Mensch, der sich auch dann geöffnet hat. Und dann ist das schon auch so, dass man das Gefühl hat, dass es, ich war schon sehr traurig.
Mhm. Ja. Du hast ja ganz viele Größen vor der Kamera gerade. Vor der Kamera gehabt, Pavarotti, Lady Diana, Mariah Carey. Ich habe ja auch so ein bisschen Berührungspunkte mit der Welt, eher über die Filmwirtschaft gehabt, muss man mittlerweile sagen. Also ich war schon ewig nicht mehr auf einer Premiere. Und das ist ja schon eine ganz andere Welt, in der wir uns heute bewegen. Wie kam denn so der Shift für dich, dass du Weil du hast ja auch anfangs erzählt, du bist Naturgänger, du bist Nature Coach, du machst Waldbaden. Wie kam denn überhaupt der Shift von diesem glamourösen Fotografenleben, was man sich ja auch mal so vorstellt, Fotografen jetten irgendwie um die Welt und es ist total mega spannend, du lernst die ersten Leute kennen, das hast du ja auch getan. Wie kam aber dann der Shift zu dem, dass du dich überhaupt mit der Natur beschäftigt hast und dass du einfach so ein ganz anderes Feld für dich entdeckt hast?
Ich glaube, es kam dadurch, dass ich schon immer naturbegeistert war. Mhm. Und ich habe tatsächlich mal ursächlich mal Biologie studieren wollen, weil ich auf einer kleinen Insel Walgesänge aufnehmen wollte. So bin ich an das Thema rangegangen. Ja, sehr.
Was war denn die Insel?
Keine Ahnung, Hauptsache Insel mit Walen. Okay. Und das hat dann gesagt, da muss ich wohl Biologie studieren. Hat dann nicht geklappt. Und ich habe dann ja wirklich 30 Jahre lang jetzt schon Musiker, Schauspieler fotografiert und irgendwann immer mehr gemerkt, dass es so eine Scheinwelt ist. Und ich bin gerne da als Gast, aber sobald man das Gefühl hat, man ist Teil dieser Welt, wird man künstlich, finde ich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ich möchte eigentlich wieder mehr meinem Herzen folgen und habe gesagt, ich möchte einfach wieder, oder ich muss für mich einfach mehr in der Natur sein. Mhm. Und wenn man damit einmal anfängt, ist es schwer aufzuhören.
Ja, du bist ja auch Buddhist, auch schon ziemlich lange, ne? Du hast ja auch schon den Dalai Lama getroffen. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Oder wann kam, es war ja, glaube ich, auch zuerst der Buddhismus da, bevor die Natur jetzt auch in diesem Maße noch reingekommen ist. Aber wie hast du zum Buddhismus überhaupt gefunden? Kam das auch durch den Job, weil du einen Ausgleich brauchtest? Oder wie waren da die ersten Berührungspunkte?
Ich habe tatsächlich auf einem Sit-In, wie man so schön sagt, eines Freundes jemanden kennengelernt, den Jürgen, der damals noch Mönch war, buddhistischer Mönch und Übersetzer seiner Heiligkeit. Und den habe ich dann nach diesem Sit-In nach Hause gefahren. Und ich weiß, dass wir, ich würde sagen, fast 2 Stunden am Klosterstern im Auto gesessen haben und geredet haben, weil er mich so fasziniert hatte mit dem, was er erzählt hat, dass ich gesagt habe, weil ich schon immer ein spiritueller Mensch war, aber irgendwie immer das Gefühl hatte, mir fehlt in meiner Spiritualität was oder irgendwas fühlt sich nicht richtig an, dass ich dann gesagt habe, ich möchte einfach mehr über den Buddhismus kennenlernen und habe dadurch einfach festgestellt, dass ich eben kein Mensch bin, der an einen Schöpfergott glaubt, sondern an das Göttliche in uns und die Fähigkeit, aus uns heraus alles zu schaffen, was wir schaffen wollen.
Da haben wir ja was gemeinsam. Und wie kam das dann, dass du den Dalai Lama dann persönlich getroffen hast?
Das war eher ein Zufall, in Anführungsstrichen. Ich habe mit einem anderen Freund eine Homepage gemacht, weil das war zu einer Zeit, als leider Gottes aufgrund der Repression der Chinesen sich wieder diverse Mönche angezündet hatten aus Protest und sich verbrannt haben. Dass wir einfach gesagt haben, wir waren so entsetzt und so schockiert von diesen Bildern, die wir gesehen haben, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach einen Aufruf machen, Leute, unterschreibt mit eurem Namen, dass jeder Mensch das Recht hat, seinem eigenen Weg zu folgen. Und haben das eigentlich gemacht aus eigener Motivation, haben dann eine ganz tolle Mantrasängerin gehabt, die da auch ein Mantra drunter gelegt hat, ein Reinigungsmantra aus dem Tibetischen. Und haben
weißt gedacht, du noch, wie das hieß, das Mantra?
Das Vajrasattva. Mhm. Und ganz toll. Dechen Chak Daksai heißt die Mantrasängerin. Tolle Frau. Und dann haben wir gesagt, wir machen das für unsere Freunde. Da werden vielleicht 50, 60, 70 Leute werden sich bei uns irgendwie dann vielleicht eintragen mit ihrem Namen und einfach mit ihrem Namen ein Statement abgeben. Wir wollen, dass jeder sein darf, wie er ist. Und dann rief mich, dann haben wir das auch wieder vergessen nach einer Woche, dieser Freund an und sagte, wir haben über 100.000 Leute auf der Homepage sich eingetragen und waren natürlich total geflasht. Und dann war das so, dass wir nach 4 Wochen, 5 Wochen über 500.000 Leute hatten, die sich eingetragen haben aus über 50 Ländern. Und du konntest diese Welle richtig sehen, Namen haben ja waren ja immer mit dem Land, dass es dann erst nach Südafrika ging, dann ging es rüber nach Australien, nach Amerika. Das war ganz toll. Und dann fragte uns die Exilregierung des Dalai Lamas, ob wir ihn nicht sehen wollten. Wo wir und das Projekt vorstellen wollten, haben wir natürlich sofort Ja gesagt.
Wie war das? Hast du ihn hier so vorgestellt oder warst du nicht total aufgeregt vorher?
Ich war mega aufgeregt. Also weil dieser Mann hat wirklich was Magisches. Also der kann unglaublich tiefe Worte finden auf eine total fröhliche und unprätentiöse Art und Weise. Das ist nie lächerlich, was er erzählt, aber es ist immer lustig und immer positiv. Und ich war mega aufgeregt. Und war auch einer meiner intensivsten Momente, weil auch eigentlich, glaube ich, für mich so das Bewusstseinserweiterndste passiert ist, mit dem ich nie gerechnet hätte vor Ort.
Was war das denn?
Also eigentlich habe ich gedacht natürlich, dass es mir einen unglaublichen Energieboost geben wird, was das Spirituelle angeht. Und ich habe dann Jahre davor ein kleines Amulett gehabt, was ich immer bei mir getragen habe und habe gesagt, okay, das lasse ich mir jetzt segnen. Und dann habe ich natürlich doppelten Power sozusagen und war dann doch da und habe dann am Ende auch gesagt, ob er das tun würde. Was er dann auch gemacht hat, sagt er, ja, gib mir das Amulett und hat dann irgendwas auf Tibetisch gemurmelt, was ich nicht weiß. Was es heißt, hat dann gelacht in seiner unnachahmlichen Art und hat es mir zurückgegeben mit den Worten, es ist gesegnet, aber es nützt dir nichts. Und da war ich zuerst schockiert, weil ich dachte, das ist ja fast schon unfreundlich und habe dann aber erst begriffen eigentlich in der Rückschau, dass er einfach mir gesagt hat, ja, du musst das selber machen. Mhm. Ich kann dich nicht weiterbringen, ich kann dich nur motivieren, selber an dir zu arbeiten. Und das war toll.
Was würdest du sagen, hatte das für einen Impact auf dein Leben?
Also erstmal interessanterweise gar nicht so viel, wie ich dachte in dem Moment, so dass ich fast enttäuscht war. Ich hatte gedacht, irgendwie jetzt ich verkaufe all meinen Besitz, ich ziehe jetzt in eine kleine Klause und sowas. Das war eigentlich alles aber gar nicht das Thema. Ich habe aber gemerkt, dass es mir nachgeheilt hat und dass ich einfach dann angefangen habe, mir mehr darüber Gedanken zu machen, so zu sein und so zu leben, wie ich möchte, um halt eben das Maximum auch aus meinen Fähigkeiten zu machen, auf mich positiv zu wirken und durch das, dass ich in mich Kraft investiere, halt eben auch die Kraft für andere Menschen zu haben.
Und wie hat sich das dann konkret in deinem Leben umgeschlagen? Weil das ist ja, wann war das?
Puh, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Und das hat eigentlich erstmal darin sich gezeigt, dass ich mehr wieder auf das gehört habe, was ich tun möchte. Weil gerade so die Medienbranche, das muss ich dir nicht erzählen, eine extrem oberflächliche, glamouröse Welt ist, die aber eigentlich nichts von dir wissen will. Die möchte einfach nur, dass du Teil des Ganzen bist, genau, dass du funktionierst. Und das habe ich dann immer mehr in Frage gestellt und habe einfach gemerkt, dass es mich auch nicht mehr ausgefüllt hat. Und ich habe dann angefangen, so Weichen zu stellen für mich, einfach wieder mehr Interesse in Themen zu haben, die mich begeistern, und so bin ich dann auch wieder mehr zur Natur gekommen.
Darf ich das nochmal kurz fragen, hatte ich das eigentlich eine Zeit lang richtig zufrieden gemacht oder glücklich gemacht? Weil wenn ich an mich jetzt denke, ich fand das ziemlich geil, dass ich ein Jahr lang Brad Pitt häufiger gesehen habe als meine Oma. War da auch so ein gewisser Stolz irgendwie mit dabei?
Ich habe deine Oma auch ganz schon oft gesehen. Aber nein, es war totaler Stolz, na klar. Ja. Also es war auch die ersten 10 Jahre, ich meine, ich war 21, als ich angefangen habe. Mhm. Und ich glaube, ich bin mit 28 oder 29, ich bin jede Woche nach England geflogen, Minimum einmal im Monat nach Amerika. Und ich bin mit 29 das erste Mal Economy geflogen. Also es war nur Business, nur First, nur tolle Partys, Bahamas. Das war eine totale Welt, die nichts mit mir zu tun hat. Aber du bist da so reingeworfen worden in die Welt. Und das war natürlich großartig. Also das war toll und ich hab's geliebt. Und ich habe aber auch irgendwann gemerkt, dass ich angefangen habe zu glauben, dass ich auch das verdient habe. Und das habe ich ja gar nicht. Ich habe ja nur partizipiert daran, dass andere
das andere so leben. Ja.
So leben. Und ja. Ich selber war immer nur eigentlich Zaungast. Mhm. Und ich habe auch immer mehr Leute kennengelernt, die das selber vergessen haben, dass sie nur Zaungäste sind. Dass dann peinlichste Szenen sich ergeben haben, weil diese Menschen dann sich so wichtig genommen haben.
Ohne Namen zu nennen, was ist denn da passiert?
Ja, dass man halt eben, dass man wirklich das Gefühl hat, irgendwie so, man redet mit anderen nicht mehr, die vielleicht auch aus dem gleichen Genre kommen, weil man selber mit wichtigen Leuten zusammenhängt. Und das habe ich zum Glück nie gemacht, weil ich immer Freunde hatte, die von Lehrer über Ingenieur ganz normal waren. Aber man glaubt schon irgendwann, dass man was Besseres ist.
Mhm. Ja. Ja, krass. Umso doller dann der Wandel, dass du das jetzt heute absolut gar nicht mehr denkst. Würdest du sagen, das war eher ein schleichender Prozess oder gab es da so einen richtigen Erwachungsmoment?
Also ich glaube, es war tatsächlich mal dieser Moment, das war jetzt vielleicht nicht wirklich so ein Blitz, der innerhalb sich von einer Sekunde abgespielt hat, aber das war schon so ein Moment, wo ich total unzufrieden und unglücklich war und ich habe einfach gemerkt, dass mich auch dieses ganze Sein in diesem Job aufreibt und ich bin eigentlich immer mehr zu so einer Handpuppe geworden oder irgendwie fühlte mich überhaupt nicht mehr in meinem Körper irgendwie und auch gar nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich mir ein weißes Blatt vor mich gelegt und habe geschrieben, gesagt, okay, wenn das jetzt mein neues Leben wäre oder ich hätte die Chance, mein Leben auf einem weißen Blatt neu zu machen, was würdest du tun? Und da war erstmal wirklich 2-3 Wochen Leere. Ich war total orientierungslos und hätte überhaupt nicht sagen können, was ich machen will und habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich dass dann dass die ersten zwei, drei Schlagworte drauf kamen auf das Blatt und dann war es plötzlich klar. Dann war es plötzlich.
Was waren denn die ersten Schlagworte?
Die ersten Schlagworte waren Selbstfindung. Das war auch, ich weiß gar nicht mehr, was ist das zweite, hundertprozentig, aber Wertschätzung den kleinen Dingen des Lebens gegenüber. Ich habe einfach gemerkt, dass ich immer nur im Großen gedacht habe und nicht im Kleinen. Und ich hatte so einen Satz irgendwann, dass ich nicht wollte, dass auf meinem Grabstein steht, er hat ein geiles Shooting für TUI gemacht. Das war so, und das war irgendwie, hatte ich so das Gefühl, ja. Mehr war in meinem Leben nicht. Ja. Und das hat dann einfach so einen Moment gebracht, wo ich gesagt habe, nee, das kann es nicht sein.
Ja. Würdest du sagen, du hast dich heute selbst gefunden? Und wenn ja, wie ging das?
Also ja, ich spüre, also ich glaube, dass das ist ein immer stetig währender Prozess ist. Mhm. Dass man immer wieder auch sich selber auch reflektiert, dass man auch, aber ich habe das Gefühl, ja, dass ich mich gefunden habe und ich spüre einfach, dass ich Momente empfinde, wo ich so unglaublich glücklich bin und auch so unglaublich im Jetzt oder in dem Moment lebe, dass ich sage, so, das ist auch, das ist der Wert des Lebens für mich. Und der kommt aber nur, und wenn man diese Momente finden möchte, ist es, glaube ich, das Beste, sich einfach mit sich selber auseinanderzusetzen.
Wann hast du denn diese Momente?
Also tatsächlich wirklich, wenn ich im Wald bin. Und das muss gar nicht immer ein schöner Sonnenaufgang sein. Es gibt aber Momente, ich habe das gerade neulich wieder gehabt, dass ich im Wald stehe und einfach total albern die Arme hochreiße und mich im Kreis drehe und sage so, ich bin endlos glücklich. Und wenn es jetzt...
Hast du es gemacht?
Die Arme hochgerissen? Ja, habe ich gemacht. Da haben sich einige Spechte, sind wahrscheinlich einige Spechte vom Lachen vom Baum gefallen.
Man muss dazu wissen, dass Sebastian ungefähr 2 Meter groß ist und 100 Kilo. Liegst du...
Ja, rein Muskeln. Das mit dem Gewicht streichen wir jetzt bitte, ja? Nein, aber ja, die Grillsaison war sehr gut. Ja, aber genau das ist es. Nicht immer, ich war auch sehr kontrolliert, ich war auch immer auf Coolness bedacht und es ist total...
Warst du nicht so wie jetzt heute?
Wie meinst du das?
Na, weil jetzt bist du ja total lustig.
Ach so.
Ja. Du hast jetzt gerade noch nicht ganz so rausgelassen, doch schon ein bisschen.
Ich versuche mich zu benehmen.
Nee, bitte nicht. Es ist immer viel schöner, wenn man sich nicht benimmt. Okay. Also bitte streichen.
Nein, ich glaube, ich war schon immer lustig. Also ich bin ein sehr humorvoller Mensch, beziehungsweise auch viele finden das auch anstrengend. Warum? Also eines meiner Lebensmotti ist ja, lieber einen Freund verlieren, als eine Pointe versauen. Also von daher.
Aber wer findet das denn anstrengend?
Leute, die nicht so lustig sind oder die gerne lustiger sein wollen und dann immer das Gefühl haben, das ist eine Competition, was es gar nicht ist, sondern ich bin so, wie ich bin. Aber ich war halt eben immer so auch aufs Image bedacht.
Ja. Oh Mann, ich habe das Gefühl, du erzählst mir meine Geschichte.
Ja. Wir waren eigentlich siamesische Zwillinge.
Richtig.
Am Kopf zusammengewachsen.
Und an der Schulter.
Ja, an der Schulter natürlich. Ja, nee, also von daher, das ist tatsächlich so jetzt nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich halte irgendwas zurück oder so.
Wie bewahrst du dir denn den Zustand? Was ist denn so deine Praxis?
Regelmäßiges, also eigentlich Reflexion. Mhm. Reflexion und Zulassen von Momenten, die halt so eine Stille erzeugen in einem, dass Themen hochkommen können. Weil das ist ja nicht immer alles toll, das ist ja auch nicht immer alles stringent und ich habe auch ganz oft Selbstzweifel, gerade jetzt, wenn man dann so den nächsten Schritt geht und sagt, man möchte jetzt vielleicht auch das so ein bisschen auch Menschen nahe bringen und möchte vielleicht auch so das zum Teil des Lebensinhaltes werden lassen und damit auch Geld verdienen, um sich dem mehr widmen zu können, dass man natürlich oft, oder dass ich nicht meine, dass ich oft das
Wollte Problem Wollte ich gerade sagen, ist mir nicht auch aufgefallen.
Ja, das ist eine meiner Hauptbaustellen, Mann und ich. Aber immerhin klingelt immer schon so eine kleine Alarmglocke in mir.
Ich hatte aber das Gefühl, du bist gerade kurz zusammengezogen.
Ja, bin ich auch. Ja. Nee, aber dass ich, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nur wegen dem Mann.
Mist. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch...
Du bist eingeschlafen. Ich habe es genau gesehen.
Ich bin eingeschlafen.
Das ist Frechheit. Nein, also dass ich diese Selbstzweifel, die kommen, auch annehme und sie nicht wegschiebe und dass ich sage, okay, warum habe ich die Selbstzweifel? Und das ist, glaube ich, das, was man machen muss, wenn man generell, egal in einem Entwicklungsprozess steht, dass man immer wieder sagt, was ist mein Status quo und bin ich glücklich damit?
Mhm. Meditierst du auch im Wald oder
ja.
Wie sieht deine Meditationspraxis aus? Hat sich das gewandelt auch dadurch, dass der Wald stärker in den Fokus gerückt ist?
Absolut, ich habe auch Meditation völlig verändert. Also ich war eine Zeit lang sehr intensiv buddhistisch auch unterwegs und habe auch immer ganz viel Spiritualität in die Meditation gebracht und habe auch gedacht, dass es ganz wichtig ist.
Was meinst du damit?
Also wirklich, dass ich über Themen von Buddha oder dass ich über sehr buddhistische Themen meditiert habe, sehr buddhistische Wege begangen.
Weil das andere ist ja eigentlich trotzdem auch spirituell, oder?
Total. Also spirituell ist es auf jeden Fall, aber es ist halt eben nicht unbedingt mit einem buddhistischen Thema behaftet, dass man jetzt so spezielle Sachen rausarbeitet. Und das habe ich jetzt so ein bisschen verändert, weil ich mehr über wirklich meine Meditation offen halte. Also dass ich sage, okay, was das über Naturphänomene oder Situationen oder Gefühle, die aufgrund von Natursituationen in mir aufkommen, dass ich die zur Meditationsinhalten nehme.
Ja. Ich weiß, dass du auch das Zertifikat, es ist sehr heiß heute, bitte entschuldigt mir, dass ich nicht so deutlich sprechen kann, dass du das Zertifikat zum Waldbaden gemacht hast. Ich weiß gar nichts darüber. Erzähl mal, was ist, also ich weiß, dass das voll der Trend ist. Ich weiß, dass ganz viele machen. Was unterscheidet denn Waldbaden von jetzt so einem stinknormalen Hundespaziergang im Wald?
Also erstmal ist Waldbaden, finde ich, eine unglückliche Übersetzung aus dem Japanischen. Also das im Japanisch heißt es Shinrin-yoku.
Ach so, ja klar.
Ne, also wie wir alle wissen aus Funk und Fernsehen. Ne? Also es ist übrigens nicht ein Frauenname, sondern es ist tatsächlich eine, die Japaner sind ja immer gerne so ein bisschen künstlich in ihrem Zusammenbau von Worten. Und das heißt im Wald ein Bad nehmen, tatsächlich übersetzt. Aber da geht schon ein bisschen mehr. Also du kannst einfach natürlich in den Wald gehen und sagen, das ist schon gut. So. Und man kann natürlich Waldbaden auch alleine machen. Ich habe aber selber festgestellt, wie schwer das ist, wenn man anfängt, sich wieder der Natur zu nähern, auch das anzunehmen, da die Zeit zu verbringen und auch im Nicht-Fokussiert-Sein halt sich und auch das zu dem Zulassen von Momenten, die halt irgendwie, man könnte fast sagen, langweilig sind, daraus wieder eine Befriedigung zu finden, weil die meisten Leute inklusive...
Das ist mir noch zu abstrakt. Beschreib mal, wie sieht das denn aus? Wenn du
der jetzt... kommt ja noch.
Ach so.
Wir haben noch 2,5 Stunden, oder?
Warte.
Sie schläft schon wieder. Also, nein, du gehst in den Wald und nimmst ihn mit allen Sinnen wahr. Das heißt eigentlich, sich mit allen Sinnen auf den Wald einlassen. Das ist so das Hauptcredo, was es beim Waldbaden gibt. Und das bedeutet tatsächlich... ganz haptische Momente zu haben, meinetwegen barfuß zu laufen, die Erde in die Hand zu nehmen, zu riechen, zu sehen. Man kann auch schmecken, man kann auch einige Dinge annagen. Sollte man
was denn zum was. Beispiel?
Es gibt alle möglichen Formen von, du kannst alle möglichen Formen von Blättern, die haben. Bei Pilzen wäre ich vorsichtig, das reduziert so ein bisschen die Waldbadengemeinschaft, wenn man das falsch macht. Aber es geht letztendlich darum, sich einzulassen. Und zwar möglichst immer optimalerweise so Schritt für Schritt mit auf einen Sinn, mal zwei Sinne, um zu lernen auch wieder, was für eine facettenreiche Situation das ist. Wir nehmen oft vieles gar nicht wahr, alleine langsam durch den Wald zu gehen. Man sagt, so eine durchschnittliche Geschwindigkeit sind 5-6 Kilometer, die ein Mensch geht, wenn er normalen Schrittes geht. Beim Waldbaden machst du 1 Kilometer in der Stunde.
Wie ich beim Schwimmen.
Wie du beim Schwimmen. Ja, das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt hier nicht besprechen.
Ja. Könntest du auch die Bleiente. Also, du könntest auch noch die Wahlgesänge aufnehmen.
Siehst du mal ins Freibad. Jetzt komme ich dazu. Siehst du, der Kreis schließt sich.
Richtig.
Ja, das ist genau das Ding. Also, dass man tatsächlich wirklich immer wieder sich Stops einsetzt oder einbaut in seinen Rundgang, um einzelne Sinne zu schulen. Und das macht schon Sinn, habe ich festgestellt, wenn man da am Anfang ist, sich durchaus jemandem anzuschließen, der das schon mal gemacht hat, beziehungsweise der auch so ein bisschen einen leitet und vielleicht auch so ein bisschen immer mal wieder bremst. Und das ist tatsächlich Teil des Waldbadens, der Waldbadenden Ausbildung, dass du halt eben mit Leuten Meditation machst, dass du Körperübungen machst, dass du ihm bewusst machst, was da an medizinischen Prozessen, weil das tatsächlich wirklich ein sehr tiefer Hintergrund auch. Das ist nicht einfach nur Schnappatmung.
Das finde ich spannend. Erzähl mal, was sind das für medizinische Prozesse und was sind das für Körperübungen?
Also letztendlich geht es bei den medizinischen Prozessen darum, dass es verschiedenste Botenstoffe im Wald gibt. Also man spricht da von dem heilsamen Trio. Das sind die Terpene, also die Duftstoffe, die die Bäume aus zur Kommunikation benutzen. Dann sind es die Mikroben, die im Waldboden sind. Und es gibt Anionen, Sauerstoffanionen, die in der Luft sind, die alle drei an verschiedenen Momenten andocken im Körper. Zum Beispiel die Sauerstoffionen reinigen die Lungenhärchen. Und
Was machen die anderen zwei?
Die Mikroben sind gut für Stimmungsaufhellen tatsächlich. Also es ist
aber
fast,
wie kommen wir denn daran?
Wir atmen die ein. Also das klingt jetzt nicht, da erschrecken sich schon viele Leute, die eigentlich immer mit ihrem Sacrotan-Fläschchen durch die Gegend laufen. Das ist oft, dass die sagen, hier, die Mikrobe.
Ich habe letztens auch was gelesen, dass nachts aus unseren Poren Hautmilben rauskrabbeln, auf der Suche nach einem Geschlechtspartner, Sex auf der Haut haben und dann wieder zurückkriegen.
Das ist ja widerlich. Ja. Naturscheiße.
Allein das passiert millionenfach auf unserer Haut.
Siehst also du, dass die Mikroben gegen diese Sexorgien auf deinem auf unseren Gesichtern, auf meinem Gesicht auch. Ich habe aber so viel Bart. Die kommen da gar nicht durch.
Ja, da sind extra viele.
Ich muss weg.
Das fand ich halt so interessant, komme ich da überhaupt drauf? Das ist ja ein bisschen verrückter Gedankengang. Ich komme darauf, weil wir immer denken, das ist so eine feste Welt mit großen Objekten, aber so in dem ganz Kleinen passiert ja noch so unglaublich viel mehr. Insofern finde ich das ganz schlüssig mit den Mikroben.
Es passiert eigentlich alles im Kleinen. Ja. Ich glaube, das Große ist eigentlich das Träge, was überhaupt nichts verändert, also oder wenig verändert. Ich meine auch die ganzen Bakterien, die wir wenn wir die nicht hätten, wären wir tot.
Wir sind eigentlich ein Ameisenhaufen.
Wir sind der Haufen und die Ameisen, aber ist ein anderes Thema.
Ja, genau.
Komme ich jetzt auch nicht wieder raus.
Terpene. Terpene, genau. Was ist mit denen?
Sind tatsächlich Duftstoffe. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Baum von einem Schädling angefallen wird, dann sendet er diese Duftstoffe aus, um die anderen Bäume zu warnen. Die sollen Bitterstoffe einlagern oder solche Dinge. Und es gibt 5000 von diesen kleinen Terpenen.
5000? Ja. 5000 unterschiedliche?
Unterschiedliche. Ja, also jeder Baum
hat auch eine unterschiedliche
andere. Ja, also ist das nicht so, der Wortschatz größer als von vielen Menschen. Mhm. Aber jeder Baum hat auch eigene Terpene und die sind tatsächlich dann wirklich, die können wir riechen. Also die kann man tatsächlich auch, wenn man wirklich die Luft einatmet, und da kommen wir dann zu den Körperübungen, das hat ganz viel auch damit zu tun, die Lungen zu öffnen. Das kommt viel aus dem Qigong oder sonstigen Dingen, die halt einfachste Übungen, könnte auch einfache Yoga-Übungen machen. Hauptsache, der Körper nimmt viel Sauerstoff auf und der Körper wird, also letztendlich verbindet sich mit dem Wald. Das ist das Thema.
Hattest du schon mal so einen richtigen High-Moment im Wald?
High-Moment?
Ja, also dass du so ganz weg warst.
Also ich habe das...
Vielleicht kommt das jetzt wegen den ganzen Stoffen oder sowas,
Pilze rauchst vielleicht, aber nein, also tatsächlich ist es so, finde ich persönlich, wenn ich im Wald meditiere, beziehungsweise wenn ich mich wirklich länger auch aufhalte, und ich persönlich habe so Lieblingsmomente im Wald, gerade so Sonnenaufgang ist mein Thema, und dann, wenn es dann auch geregnet hat, dann sind das so Sachen, wenn dann der Wald noch ganz, ganz, ganz nass riecht, dann kann ich mich da richtig in so einen Rausch schnüffeln. Mhm. Also dann bin ich tatsächlich, das ist wahrscheinlich, andere machen das mit Kleber, ich mache das dann mit Waldluft. Das
ist definitiv gesünder.
Ja, stimmt. Abstaun nicht so. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich, auch da merke ich, da bin ich immer noch auch da bin ich ja noch hoffentlich noch lange nicht am Ende, diese sich fallen lassen, führt auch oft dazu, dass man tatsächlich, und das klingt jetzt mal so ein bisschen blöd, eins wird mit dem Wald, oder eins wird mit der Natur.
Das klingt gar nicht doof, ich weiß.
Ja, aber das wird ja von vielen immer so. Ja. So, das hat auch nichts, das ist auch nichts Esoterisches. Das ist vielleicht was Spirituelles, aber es ist nicht esoterisch und es ist tatsächlich da. Und ich fühle mich dann angekommen. Ich merke dann, ich war lange weg, aber der Wald oder die Natur, das muss nicht der Wald sein, aber die Natur gibt uns sofort Signale und es ist in unserem Gencode. Also wir sind seit 300.000 Jahren leben wir als Lebewesen in der Natur. Das ist einfach in uns verankert.
Wir müssen noch über was ganz Wichtiges sprechen.
Was denn?
Den Wolf.
Ja, Angst vor dem bösen Wolf.
Du bist ein, erzähl mal, du bist Wolfsbeschützer, Wolfsbehüter, Wolfsbeauftragter?
Also das trifft den es ist der Wolfsbeauftragte. In Schleswig-Holstein nennen die sich Wolfsbetreuer. Das finde ich tatsächlich einen blöden Begriff, weil wir betreuen die Wölfe ja nicht. Mhm. Sondern wir beobachten sie eher und das hat auch durchaus manchmal negative Konsequenzen für den einen oder anderen Wolf. So, also es ist jetzt nicht.
Wieso?
Ja, weil wir natürlich durchaus auch unseren, dann mal zu der, wie wir jetzt das in Pinneberg auch erlebt haben oder letztes Jahr in Niedersachsen auch immer mal zu dem Schluss kommen, dass wir den einen oder anderen Wolf dann doch entnehmen müssen, was nichts anderes ist, als dass wir ihn töten müssen, weil es natürlich Konflikte gibt zwischen Menschen und Wölfen. Aber bis jetzt immer nur auf der emotionalen Ebene der Menschen. Und das ist der Grund, warum ich so gerne und begeistert in diesem Thema verhaftet bin, weil wir einfach als Menschen gerade in unserer Gesellschaft hier verlernt haben, mit der Natur zu leben. So,
Ja.
wir wollen eigentlich alles töten, wovon wir Angst haben, von der Spinne bis zum Wolf, eigentlich machen wir alles platt. Und haben noch nicht begriffen, dass es, wenn wir aus so einem Kartenhäuschen irgendeine Karte rausziehen und wir stehen oben auf dem Häuschen, das Ding uns irgendwann um die Ohren fliegt.
Siehst du da deine Aufgabe auch drin, gerade in solchen Konfliktsituationen zu sagen, pass auf, Leute, ich verstehe die Angst, aber so und so ist das? Also versuchst du da Ängste zu nehmen oder versuchst du in deiner Arbeit als Wolfsbetreuer auch die Ängste zu nehmen und
Ja.
da Vorurteile aufzulösen?
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man mit Fakten arbeitet, weil die Menschen haben, Angst ist ja auch eine rein emotionale, ungerichtete Sache. Und es gibt überhaupt bis jetzt noch gar keinen Grund in unseren Regionen Angst vor Wolf zu haben. Also es ist in den letzten 50, 60 Jahren sind, glaube ich, 5 oder 6 Menschen weltweit von Wölfen getötet worden. Also das ist, und das waren Situationen, da waren die Wölfe angeschossen oder angefahren.
Ja.
Bei uns gibt es sowas nicht. Jedes Jahr werden leider Gottes Menschen von Hunden getötet. Es ist noch keiner auf die Idee gekommen, Hunde zu verbieten.
Ja.
So. Wir müssen einfach einen Weg finden als Menschen, wenn wir Teil der Natur wieder sein wollen und vergessen, dieses vergessene Wissen auch wieder aufleben wollen, dass wir halt Teil der Natur sind und nicht, dass wir die Natur machen,
Ja.
müssen wir, und das ist leider Gottes, auch wenn das Wort müssen negativ ist, eigentlich behaftet, weil es so einen Druck ausübt, wir
Aber
müssen
da ist der
das.
Druck vielleicht auch berechtigt, ne?
Ja, weil wenn wir das nicht verstehen und wenn wir das mit dem Wolf nicht hinkriegen, dann werden wir uns schneller abschaffen, als man Zip-Zap sagen kann. Sag mal Zip-Zap.
Zip-Zap.
So, bin schon weg. Ja, so schnell kann das gehen. Also es ist ganz, ich glaube wirklich, dass wir auf der Kippe stehen und das hat nichts mit Klimaerwärmung zu tun, sondern
Ja.
wir sind einfach mental degeneriert und wir müssen mental wieder dazu kommen, dass wir Respekt allem Leben gegenüber haben.
Das ist so cool. Ich wollte eigentlich noch ganz viele Fragen stellen, aber irgendwie wäre das jetzt auch so ein geiles Schlusswort. Oder wir machen einfach zwei Folgen.
Ja, das ist dann wie bei. Nein, ich sag's nicht.
Nein, weil das ist ein richtig, richtig, das ist ein richtig tolles, das ist gesprochen wie gedruckt. Ich finde, das sollten wir uns alle sehr beherzigen. Es ist ja, und das ist aber definitiv noch wichtig, darauf einzugehen, es ist ja dir auch ein großes Anliegen, genau das zu tun mit deiner Arbeit, die du jetzt dieses Jahr dann auch tatsächlich startest. Da gibt es jetzt
Ja.
im August zum ersten Mal einen Workshop. Ich glaube, dann auch wirklich richtig regelmäßig jedes Wochenende hat man die Möglichkeit, mit dir Waldbaden zu gehen oder in den Wald zu gehen. Was erwartet denn einen so in den Workshops?
Also ich habe letztendlich für mich momentan drei Ansätze, die ich mit den Menschen gerne machen würde oder drei Reisen, die ich gerne, zu denen ich gerne Leute einladen würde. Das eine ist der klassische Waldbaden-Moment, eben halt, der sich sehr darauf fokussiert. Dann möchte ich gerne Leute, die vielleicht sagen, okay, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr biologisches Hintergrundwissen. Ich möchte gerne wissen, wie funktioniert Natur, nicht Tiere und Vogelstimmen erkennt, das war jetzt der Piepmatz und das war irgendwie was weiß ich, sondern einfach, wie funktioniert Naturkommunikation, wie kann ich Teil der Kommunikation werden oder wie kann ich mich so verhalten, dass ich auch in der Natur assimiliert werde? Das ist ein zweiter Kurs. Und der dritte Kurs, den ich sehr spannend finde, ist eigentlich ein Kommunikationskurs, weil man dann doch schon feststellt, in der Natur gibt es ganz klare Kommunikationsstrukturen, die wir oft verlernt haben, als Menschen. Und dadurch gibt es ganz oft, weil wir auch auf natürlich sehr digitalen und sehr anonymisierten Wegen kommunizieren, dass man als Mensch erstmal wieder lernen muss, mit sich selber oft zu sprechen. Und wenn man das kann und wenn man mit sich selber auch in einer guten Kommunikation steht, dann merkt, wie einfach das ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und das ist so die dritte Idee. Um das nicht zu überfrachten, habe ich das jetzt für mich so in drei Häppchen aufgeteilt. Und
Das
da
macht
kann
auch
vielleicht
Sinn.
jeder was finden, zu was er Lust hat. Und ich
Ja.
freue mich auf jeden Fall auf jeden, der Lust hat, im Wald einfach seine Momente zu finden.
Und für Kinder bietest du, glaube ich, auch extra was an?
Ja, für Kinder, das hat da
Wie
so
ist das
kam.
denn überhaupt mit Kindern so im Wald?
Das ist spannend.
Das
Also
war doch
das.
kein Schlusswort, das sind doch noch zu viele Fragen offen.
Schade, es war so ein schönes Schlusswort. Nein, Quatsch. Kinder sind ein spannendes Thema, weil sie einem immer wieder auch herausfordern und man eigentlich permanent dabei ist. Das Skript, was man sich für den Ablauf gedacht hat, das zerreißt man eigentlich nach 3 Minuten. Und da ist ganz viel Neugier oft, ganz viel Begeisterung, wenn man die Kinder überhaupt da wieder ranführt. Auch da stelle ich fest, gerade so in Grundschulen, wie wenig Kinder überhaupt ein Gefühl für Natur haben.
Bring mal ein Beispiel, das ist spannend.
Weil sie einfach,
Ich rede heute viel in Imperativen, ne?
ja, jawohl.
Deshalb sitzt du, glaube ich, auch
Ja,
anders.
ich sitze hier so ganz verschüchtert
Der sitzt
sitze ich
ganz
hier.
gerade.
Ja, und damit ich meine Stimme
Ach so, okay, gut, das mache ich gar nicht.
habe. Siehst du? Ja.
Okay.
Nein, ja, also letztendlich ist es wirklich so, dass wenn man mit Kindern durch den Wald geht, sie ganz viele Dinge überhaupt nicht verstehen, wie also das, was jetzt meinetwegen, ja, jetzt fällt mir natürlich gerade kein richtig tolles Schlagwort ein.
Ach Sebastian, so geht das nicht.
Oh.
Hast du kein konkretes Beispiel?
Ich
Oder
überlege gerade, lass
was war
mich.
denn so, wo du dachtest, was, das kanntest du nicht?
Naja, also letztendlich es geht schon damit los, dass viele Kinder überhaupt gar keine Tiere aus dem Wald kennen. Also wenn man fragt,
Im
kennt,
Ernst?
naja, also wenn man sagt, was für Tiere leben im Wald, dann gucken sie einen an, dann weiß das der eine oder andere vielleicht mal, dass ein Reh da lebt oder so, aber es ist wirklich ganz viele Kinder, dass auch sie Angst haben vor allem, dass sie Angst haben, Dinge zu berühren, dass sie auch ganz schwer leise sein können. Und das ist tatsächlich so, dass das, und da kannst du Stadtkinder von Landkindern schon unterscheiden, weil dass Kinder auch mit Ängsten behaftet sind, die leider oft auch von den Eltern transportiert werden.
Und das ist eher bei den Stadtkindern
Das
oder
ist
bei
leider
den...
eher bei den
Okay.
Stadtkindern so, weil vielleicht natürlich auch der die Notwendigkeit der Kontrolle größer ist in der Stadt. Aber die Kinder sind. Die müssen erstmal lernen, loszulassen. Und wenn sie dann ins Spielen kommen, wenn sie dann ins Entdecken kommen,
Ja.
also wenn man zum Beispiel mit ihnen, wir bauen mit den Kindern den kleinsten Wald der Welt, den müssen sie dann selber bauen und selber zusammensammeln. Und das ist am Anfang ganz schwierig, dass sie da so ihre eigene Kreativität entwickeln.
Ja. Du bist ja auch selber Papa. Wie erklärst du dir das, dass sie da auch das mit dem nicht still sein können? Würdest du sagen, das ist etwas, was zugenommen hat in der letzten Zeit? Und
Ja, also man nennt die ja auch.
darf ich das noch ergänzen um eine
Ja.
weitere Frage? Würdest du auch sagen, dass das bei Erwachsenen ein Problem ist, dass sie nicht wirklich, dass sie da nicht runterkommen, dass sie nicht still sein können, dass das schwierig ist?
Wir sind alle im totalen Überlastbereich. Also ich glaube, dieses Multitasking, und das ist unser großes Problem in der Welt heutzutage, dass wir nicht mal genießen können, nur eine Sache zu machen. Und bei Kindern habe ich neulich gerade den Begriff Smombies gelernt.
Was ist das denn?
Das sind Smartphone-Zombies.
Ah,
Also
okay.
Smombies, weil sie tatsächlich und die Geschwindigkeit, in der Spiele stattfinden digital und der Informationsaustausch stattfindet, der hält sie auf einem Level, dass sie, wenn sie plötzlich im Wald einfach sich irgendwas angucken sollen, sie sofort gelangweilt sind. Und das mal zu durchbrechen, da muss man jetzt auch nicht erzieherisch oder das soll jetzt auch nicht therapeutischer Eingriff sein, aber ihnen einfach mal Optionen zu zeigen, dass es auch anders geht. Und auch, dass man Kindern auch mal was zutraut. Auch das stelle ich immer wieder fest mit Schnitzen, wie viele Kinder mit 10, 11, 12 Jahren noch nicht geschnitzt haben. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Eigentlich müsste jedes Kind müsste eigentlich mal schnitzen. Und aber das liegt oft an den Ängsten der Eltern. Ja, ihr könnt sich ja schneiden oder ja, viel schlimmer ist, was den Kindern widerfährt, wenn sie 4 Stunden am Tag vorm Handy sitzen.
Ja,
Das ist da definitiv gefährlicher.
das stimmt. Wann kann man denn den nächsten Workshop mit dir erleben?
Der nächste Workshop ist am 20. August.
Sehr schön. Und wo kann man sich über dich informieren?
Man kann sich bei Facebook, könnt ihr auf meine Seite gehen oder auf Instagram.
Sag mal kurz den Accountnamen. Packen wir auch noch in die Shownotes, aber vielleicht hilft es ja, ist es ja nicht schlecht, das zu nennen.
Genau, also Sebastian Schmidt, Naturcoach. Das ist dann sozusagen der Link. Und genau, packen wir nochmal, damit es dann nicht
Verloren geht.
verloren geht. Das wäre ganz schade. Und da werde ich jetzt einfach dann mehr auch über die Geschichten berichten, die passieren und die ich mir noch vornehme und die Projekte und ja.
Also ich bin am 20. auf jeden Fall dabei. Da kann ich. Ich dachte irgendwie, es wäre am 10., aber am 20. bin ich da.
Bis am 20.? Ich glaube, zum 20.
Perfekt, ich bin da.
Das ist auch am 10.
Buche ich sofort ein Ticket.
Ja, wenn ich das jetzt auf den 10. lege, dann will ich Sandra nicht dabei haben. Weil sie mich immer so rumbosst.
Genau, charmant diktatorisch.
Ja, genau. Das ist die Diktatur der. Ja.
Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich glaube, das wird nicht unser letztes Gespräch sein.
Das hoffe ich.
Ich finde, vielleicht, wenn die Saison so ein bisschen vorbei ist, wenn du. Wenn du richtig viele von den Workshops gemacht hast, dann würde mich das total interessieren, was so deine Erkenntnisse daraus sind und was man vielleicht auch, was du sagen würdest, was die drei wichtigsten Erkenntnisse daraus sind, die wir in den Alltag mit umsetzen können oder die wir mit in die Natur nehmen können. Ist das ein Deal?
Deal.
Perfekt.
Gib mir 5.
Super. Vielen Dank für das Gespräch, habe ich schon gesagt. Ansonsten abonniert diesen Podcast, lad ihn runter. Ich glaube, er ist immer noch bei Spotify, weil ich geschrieben habe, ohne spirituelles Bullshit-Bingo und deshalb erlaubt uns Apple noch nicht.
Nein, wir sind auch noch zu dirty.
Haben wir dirty gesagt? Oh, ich glaube, das ist jetzt die zweite Folge ohne Explicit-Inhalt. Aber ja. Am Freitag kommt Agi, dann haben wir wahrscheinlich wieder ein
E. Nee, bei mir fiel es sehr schwer, hin zu fluchen. Ne? Ich war ja mit Rappern, bin ich herumgehangen und so. Also von daher.
Genau, also dann im Herbst sprechen wir wieder dann mit Fluchen und mit Insights zum Waldbaden und tieferen Einsichten in die Natur. Tschüss.
Tschüss.